Viele Christen spüren, dass ihre Nachfolge leicht in Regeln, Gewohnheiten und religiöse Formen abrutscht und fragen sich zugleich, wo die lebendige Erfahrung von Christus im Alltag bleibt. Die Bibel zeigt eine durchgehende Linie. Gott hat in der Geschichte mit Israel Bilder und Feste gegeben, die nicht Selbstzweck waren, sondern auf eine Person hinwiesen. Wenn diese Person, Christus, wirklich im Mittelpunkt steht, bekommen sowohl unser Verständnis von Tagen und Ordnungen als auch unser praktisches Leben eine neue Qualität. Vom Sabbat zur Auferstehung, neue Schöpfung statt alter Ordnung. Wenn die Bibel vom Sabbat spricht, blickt sie zunächst zurück. Der siebte Tag trägt die Spur von 1. Mose, 6 Tage lang formt, spricht und ordnet Gott, am siebten Tag ruht er und segnet diesen Tag. Der Sabbat besiegelt die alte Schöpfung, er ist wie ein göttliches Siegel unter das Werk, das vollbracht ist. So wurde der Sabbat im Alten Bund zu einem sichtbaren Zeichen, der Mensch ist Geschöpf, Teil dieser Ordnung, eingefügt in einen Rhythmus, den er sich nicht selbst gegeben hat. Wer den Sabbat hielt, bekannte, ich lebe von dem, was Gott geschaffen hat, ich ehre die Ordnung, die er am Anfang eingerichtet hat. Darum war Israel als Teil der alten Schöpfung an diesen Tag gebunden und stand unter seiner Verpflichtung. Nach dem Alten Testament war der Sabbat ein Zeichen von Gottes Schöpfung. Nachdem Gott 6 Tage lang gewirkt hatte, ruhte er am siebten Tag, der so zum Sabbat wurde. Damit wurde der siebte Tag zu einem Zeugnis der alten Schöpfung. Er bezeugte, dass die Schöpfung aus Gottes Hand hervorgegangen ist. Als Teil der alten Schöpfung ist der Mensch verpflichtet, den siebten Tag zu halten. Die neue Schöpfung kam jedoch am ersten Tag der Woche ins Dasein, an dem Tag, an dem der Herr Jesus aus den Toten auferweckt wurde. Durch die Auferstehung Christi wurde die neue Schöpfung hervorgebracht, einschließlich der Gemeinde, die aus den wiedergeborenen Gläubigen in Christus besteht. Mit der Auferstehung Jesu wird dieser Horizont jedoch gesprengt. Am ersten Tag der Woche bricht Gott eine neue Wirklichkeit auf, nicht nur ein weiterer Abschnitt in der Geschichte, sondern eine neue Schöpfung beginnt, in der Christus das Haupt ist und die Gemeinde als Leib aus wiedergeborenen Menschen besteht. Apostelgeschichte 20,7 berichtet, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Hier wird nicht einfach ein neuer religiöser Ruhetag eingeführt, sondern ein anderes Zentrum sichtbar, die Versammlung um den auferstandenen Herrn, das Brotbrechen als Erinnerung an sein vollendetes Erlösungswerk, das Wort, das im Licht der Auferstehung ausgelegt wird. Der Tag des Herrn ist das Zeichen dieser neuen Schöpfung, ein Gedächtnis an das Leben aus der Auferstehung, nicht eine weitere gesetzliche Vorschrift. Wer zu Christus gehört, wird damit innerlich aus der alten Ordnung herausgenommen. Es geht nicht zuerst darum, ob ein bestimmter Wochentag gehalten wird, sondern ob das Leben von der alten oder der neuen Schöpfung bestimmt ist. Kolosser 2,16 macht deutlich, lasst euch darum von niemandem richten wegen Essen und wegen Trinken oder in Bezug auf ein Fest oder einen Neumond oder den Sabbat. Das Richten nach Tagen gehört zum Bereich der Schatten, die Realität ist Christus selbst. In seiner Auferstehung hat er uns in ein Leben geführt, das nicht mehr von äußeren Rhythmen her definiert ist, sondern von seiner Gegenwart. Wer sich dessen bewusst wird, entdeckt in jedem Tag eine Einladung, aus der neuen Schöpfung zu leben, im Alltag, in der Arbeit, im Ausruhen. Der erste Tag der Woche wird dann nicht zur neuen Last, sondern zum freudigen Zeichen, Gottes neues Werk steht über aller alten Ordnung, und in Christus ist schon jetzt erfahrbar, was Gott einmal in der ganzen Schöpfung offenbaren wird. So wächst ein stiller Mut, sich nicht mehr von religiösen Erwartungen über Tage und Zeiten gefangen nehmen zu lassen, sondern den Herrn des Tages zu suchen. Die Gewissheit, in seine Auferstehung hineingenommen zu sein, löst den inneren Druck, sich über Feiertage definieren zu müssen. Stattdessen entsteht Raum für Dankbarkeit, jeder neue erste Tag, jede neue Woche erinnert daran, dass Gott schon ein neues Kapitel geschrieben hat und dass das eigene Leben in diesem Kapitel verankert ist. Die neue Schöpfung ist nicht nur eine Lehre, sondern ein gelebter Rhythmus der Gnade, ein Leben, in dem Christus die Ruhe ist, in die Gott selbst eingegangen ist und in die er auch uns hineinzieht. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Lasst euch darum von niemandem richten wegen Essen und wegen Trinken oder in Bezug auf ein Fest oder einen Neumond oder den Sabbat. Wenn das Herz versteht, dass der erste Tag nicht Gesetz, sondern Gedächtnis der neuen Schöpfung ist, verwandelt sich der Umgang mit Zeit. Wochenanfänge werden nicht mehr nur als Start eines weiteren Pensums empfunden, sondern als leiser Hinweis, der Herr ist schon vorausgegangen, seine Auferstehung trägt durch alle kommenden Tage. Aus dieser Perspektive verliert die Frage nach der richtigen Sabbatpraxis ihre zerstörerische Schärfe, an ihre Stelle tritt die Frage, ob Christus als auferstandener Herr tatsächlich den Takt im Leben bestimmen darf. Wer so lebt, findet eine tiefere Ruhe, nicht gebunden an einen Kalender, sondern verankert in dem, der der Herr des Kalenders ist. Christus, die Realität aller Schatten im täglichen Leben. Wenn Paulus in Kolosser 2 von Speise, Trank, Festen, Neumonden und Sabbaten spricht, berührt er die Grundrhythmen menschlichen Lebens. Essen und Trinken gehören zum täglichen Ablauf, Sabbate strukturieren die Woche, Feste durchziehen das Jahr, der Neumond markiert den Monat. Alles, was den Alltag durchzieht, wird hier in den Horizont Gottes gestellt. Und doch heißt es in Kolosser 2,17, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Leib aber ist Christi. Die großen und kleinen Ereignisse der Zeit sind wie Schattenrisse an der Wand, die eigentliche Gestalt, der Körper, ist Christus selbst. In ihm liegt die Substanz dessen, was wir in 1000 kleinen Erfahrungen nur angedeutet sehen. In 2 Stunden und 16 Minuten und 17 sagt Paulus, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder hinsichtlich eines Festes oder Neumondes oder von Sabbaten, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist es Christus. Speise und Trank bedeuten Befriedigung und Stärkung. Die Feste bezeichnen die jährlichen jüdischen Feste, die Freude und Genuss bedeuten, und die Neumonde bedeuten einen neuen Anfang mit Licht in der Finsternis. Ferner bedeuten die Sabbate Vollendung und Ruhe. Feste sind jährlich, Neumonde monatlich, Sabbate wöchentlich und Speise und Trank sind täglich. Alle diese Dinge des Zeremonialgesetzes sind ein Schatten der geistlichen Dinge in Christus, die die zukünftigen Dinge sind. Speise und Trank bedeuten Stärkung und Befriedigung. In jedem Hunger, der gestillt wird, in jedem Schluck Wasser, der erfrischt, ist eine Spur dessen gelegt, was Christus in Wahrheit ist. Er selbst sagt nach Johannes 6,35, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird niemals dürsten. Das tägliche Essen bleibt vergänglich, es braucht Wiederholung, es trägt nur bis zum nächsten Mangel. Christus als innere Speise und als lebendiger Trank dagegen stärkt von innen her, erfrischt das Herz, wenn äußere Umstände unverändert bleiben. So wird jede Mahlzeit zu einer stillen Erinnerung, es gibt eine Speise, die nicht verdirbt, und einen Trank, der mehr ist als eine kurze Erleichterung. Die Feste Israels waren Höhepunkte des Jahres, Tage der gemeinsamen Freude vor Gott. Sie standen für das Feiern seiner Taten, für geteilte Freude und öffentlich gelebten Dank. Doch auch sie waren Schatten. In Christus schenkt Gott keine gelegentlichen Festtage, sondern sich selbst als bleibende Freude. Das Passa weist auf das Lamm hin, das geschlachtet wurde, die Laubhütten erinnern an Bewahrung in der Wüste. In ihm verdichtet sich all das zu einer Realität, die nicht auf bestimmte Tage beschränkt ist, Christus wird zum inneren Festtag, zur Freude, die auch in gewöhnlichen oder schweren Tagen nicht verschwindet. So kann 1 Petrus 1,3 bezeugen, gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Diese lebendige Hoffnung trägt festlicher als jeder äußere Feiertag. Auch Neumond und Sabbat weisen über sich hinaus. Der Neumond bringt neues Licht in der Nacht, ein zartes Anbrechen, das den Rhythmus des Monats ordnet. In Christus schenkt Gott immer wieder einen neuen Anfang, ein Aufgehen von Licht im Dunkel innerer Erschöpfung. Jeder Neuanfang im Glauben, jede neu empfundene Klarheit inmitten von Verwirrung ist Teil dieses geistlichen Neumondes. Der Sabbat schließlich spricht von vollendetem Werk und von Ruhe. Wo Christus als der erkannt wird, in dem Gottes Werk vollendet ist, entsteht eine Ruhe, die nicht erst nach getaner Arbeit wartet, sondern mitten im Tun vorhanden ist. Der Leib aber ist Christi bedeutet, in ihm ist das Werk getan, die Schuld getragen, die Versöhnung vollbracht. Darum kann eine innere Sabbatruhe schon jetzt im Herzen Raum gewinnen, auch wenn der Kalender voller Termine ist. Die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Leib aber ist Christi. Gesegnet sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wo Christus als Realität aller Schatten erkannt wird, wird das tägliche Leben nicht abstrakt, geistlich, sondern durchlässig für seine Gegenwart. Mahlzeiten, Arbeitsrhythmen, Pausen, Feiern und neue Anfänge werden zu leisen Erinnerungen an ihn, der stärkt, erquickt und neu beginnen lässt. Die Seele muss sich dann nicht mehr an äußere Formen klammern, um sich sicher zu fühlen, sondern lernt, in Christus selbst die bleibende Freude, Ruhe und Stärkung zu finden. So entsteht ein Alltag, in dem geistliche Tiefe und einfache Dinge ineinander greifen, weil er in allem zum lebendigen Zentrum wird. Christus statt Meinungen, Freiheit von menschlichen Satzungen. Wo Schatten wichtiger werden als der Körper, gewinnen Meinungen unnatürliches Gewicht. In Kolosser 2 richtet sich Paulus genau gegen diese Verschiebung, lasst euch darum von niemandem richten wegen Essen und wegen Trinken oder in Bezug auf ein Fest oder einen Neumond oder den Sabbat. Er sieht, wie leicht sich aus guten Dingen, Speiseordnungen, Festkalendern, besonderen Frömmigkeitsformen, Maßstäbe entwickeln, mit denen man andere misst. Hinter dem Richten steht oft das Bedürfnis des Menschen, sich über äußere Formen zu definieren und daran seine eigene Frömmigkeit zu messen. Doch dort, wo Christus als Leib aller Schatten erkannt wird, geraten solche Maßstäbe aus dem Zentrum. Dann zählt in Gottes Rechnung nicht die Vielfalt der Satzungen, sondern ob Christus selbst Inhalt und Maßstab ist. In 2 Stunden und 16 Minuten sagt Paulus, so richte euch nun niemand. In Vers 18 fährt er fort, niemand bringe euch um den Kampfpreis. Nach den Versen 20 bis 22 brauchen wir uns keinen Satzungen zu unterwerfen. Da Christus der Körper aller Schatten ist, können wir frei sein von dem Urteil oder der Meinung derer, die den Gnostizismus und den Asketismus vertreten. Weiter heißt es in Kolosser 2, 20 bis 22, wenn ihr zusammen mit Christus gestorben seid, los von den Elementen der Welt, warum lasst ihr euch da Verordnungen auferlegen, als würdet ihr noch in der Welt leben, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind nach den Geboten und Lehren der Menschen. Die Formulierungen berühre nicht, koste nicht, betaste nicht zeichnen die Atmosphäre einer Religion nach, in der Vorschriften den Ton angeben. Diese Gebote mögen auf den ersten Blick harmlos erscheinen, doch sie besitzen eine innere Dynamik, sie nähren das Selbst, das sich im Befolgen oder Übertreffen solcher Regeln bestätigt sieht. In dieser Atmosphäre verliert Christus leicht die Rolle des einzigen Maßstabes und der einzige Faktor, für den Gott Sorge trägt. Die Erfahrung von Christus befreit gerade an dieser Stelle. Wenn er zur inneren Speise wird, verliert die Fixierung auf Speisevorschriften an Faszination. Wenn seine Gnade zum Raum der Sicherheit wird, muss sich niemand mehr über strenge oder laxere Haltungen zu Festen, Tagen oder äußeren Formen profilieren. Kolosser 2,14 beschreibt den Grund dieser Freiheit, Christus hat die gegen uns gerichtete Handschrift in Verordnungen, die gegen uns sprach, ausgelöscht, und er hat sie aus dem Weg geräumt, indem er sie ans Kreuz nagelte. Wo Gott selbst die Handschrift der Verordnungen ans Kreuz gehängt hat, wird deutlich, kein menschlich aufgestelltes Regelsystem darf wieder an ihren Platz treten und das Gewissen binden, als ginge es um das eigentliche Zentrum des Glaubens. Das bedeutet nicht, dass alles gleichgültig wird oder dass die Gemeinde orientierungslos wäre. Entscheidungen über Lebensstil, Gemeindepraxis und persönliche Gewohnheiten bleiben nötig. Doch ihre Stellung verändert sich, wenn Christus der einzigartige Faktor, die Motivation, das innere Element und die Quelle wird. Dann verlieren religiöse Meinungen ihre dominierende Kraft und es wächst eine Atmosphäre, in der man einander eher Raum gibt, als einander im Namen geistlicher Einsichten zu bedrängen. 1. Petrus 2,16 bringt diese Spannung auf den Punkt, als Freie und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Freiheit von menschlichen Satzungen ist nicht Freiheit zur Selbstverwirklichung, sondern Freiheit in der Bindung an Gott selbst. Lasst euch darum von niemandem richten wegen Essen und wegen Trinken oder in Bezug auf ein Fest oder einen Neumond oder den Sabbat. Wenn ihr zusammen mit Christus gestorben seid, los von den Elementen der Welt, warum lasst ihr euch da Verordnungen auferlegen, als würdet ihr noch in der Welt leben, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Dinge, die alle zur Zerstörung durch den Gebrauch bestimmt sind nach den Geboten und Lehren der Menschen. Die Erkenntnis, dass Christus der Leib aller Schatten und der Herr über alle Tage, Formen und Meinungen ist, öffnet einen weiten Raum innerer Freiheit. Dieser Raum entlastet das Gewissen von der Last, sich über religiöse Systeme zu definieren, und richtet den Blick neu auf den, der allein Maßstab und Mitte ist. Wer in dieser Freiheit lebt, kann entschiedene Überzeugungen haben, ohne sie anderen aufzuzwingen, und kann Unterschiede aushalten, ohne in Gleichgültigkeit zu verfallen. So entsteht ein Leben und ein Gemeindeleben, in dem nicht das Recht behalten, sondern die Ausstrahlung Christi den Ton angibt. Herr Jesus Christus, danke, dass du der Leib aller Schatten bist und dass in dir die neue Schöpfung begonnen hat. Du bist meine wahre Speise und mein Trank, meine Vollendung und meine Ruhe, mein neuer Anfang im Licht und meine bleibende Freude. Lass diese Wahrheit nicht nur mein Denken prägen, sondern mein ganzes tägliches, wöchentliches, monatliches und jährliches Leben durchdringen. Befreie mein Herz von gebundenen Meinungen und menschlichen Satzungen und erfülle mich mit dir selbst als dem einen Faktor, der alles bestimmt. Stärke in mir die Gewissheit, dass du in jeder Situation genug bist und dass deine Gnade größer ist als alle Unvollkommenheit meiner Erfahrung. So segne mein Leben und unsere Gemeinden mit deiner Gegenwart, damit dein Name in deiner neuen Schöpfung verherrlicht wird. Amen.